Dimensionen.
The jury has reached the verdict and it is damning.
Die Geschworenen haben ein Urteil gefällt und es ist vernichtend. So begann UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine Rede zur Präsentation des neuen Weltklimaberichts Anfang April.
This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame.
Der Bericht sei eine Litanei von gebrochenen Klimaversprechen, ein Akt der Schande. Es sind klare und auch harte Worte, mit denen Guterres vor allem jene Regierungschefs und Wirtschaftsakteure versieht, die Klimaschutz zwar offiziell gutheißen, jedoch nicht danach handeln. Wie konsequentes Klimahandeln aussehen würde, darüber wollen wir heute Abend diskutieren.
Streitfall Klimaschutz. Dimensionen, Diskussionen. Mit Juliane Nagilla.
Bei mir im Studio begrüßen darf ich Keivan Riahi. Er forscht am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg bei Wien. Herr Riahi zählt zu den einflussreichsten Klimaforschern der Welt und hat sich für den aktuellen Bericht mit langfristigen Emissionsminderungspfaden beschäftigt. Guten Abend.
Guten Abend.
Und ebenfalls bei uns im Studio ist Arnulf Grübler, der auch am JASA in Luxemburg forscht. Er ist seit mehr als 25 Jahren an Berichten des UN-Weltklimarats beteiligt und dieses Mal als Leitautor für das Kapitel über nachfrageorientierte Klimapolitik. Danke für den Besuch. Schönen Abend.
Schönen Abend auch.
Ist es noch möglich, das Pariser Klimaabkommen zu schaffen? Kürzlich hieß es in einem Artikel im Fachblatt Nature, dass nur noch das 2-Grad-Ziel zu schaffen wäre, die 1,5 Grad kaum mehr zu erreichen. Herr Riahi, deckt sich das mit den Ergebnissen des aktuellen Berichts? Also sind wir an Paris schon vorbei?
Also der aktuelle Bericht ist relativ eindeutig darüber, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Wenn es möglich sein wird, rapide Emissionsreduktionen, tiefe Emissionsreduktionen über die nächsten 8 Jahre zu schaffen. Also in 2030 müssen wir die Emissionen ungefähr halbieren, damit wir 1,5 Grad nur gering überschießen. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Das heißt, wir haben die technologischen Optionen. Ob die nachher implementiert werden können, hängt von den politischen Rahmenbedingungen ab, von wie schnell wir tatsächlich von dem alten System aufs Neue umsteigen können. Das 2-Grad-Ziel ist ein komplett anderes Ziel. Wir können doppelt so viel Emissionen in die Atmosphäre noch emittieren für das 2-Grad-Ziel. Also 0,5 Grad macht einen großen Unterschied. Allerdings macht auch 2 Grad einen großen Unterschied auf der Auswirkungsseite. Das heißt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überschießen, haben wir einige Auswirkungen, an die wir uns anpassen müssen und die sind auch sehr, sehr teuer.
Wenn man sich die Grafiken im Bericht ansieht, die Emissionspfade, dann zeigen die alle einen Peak, also zumindest jene, die die Klimaerwärmung eindämmen wollen. Und dann geht es rapide nach unten. Sie haben es schon angesprochen, 2030 muss dieser Peak erreicht sein. Es steigen die Emissionen weiterhin, das ist auch eine Erkenntnis im Bericht, langsamer als bisher, aber sie steigen noch. Wir haben diesen Ausreicher mit 2020, dem Pandemiejahr. Wie wahrscheinlich ist, dass es gelingt, dass diese Tendenz, die ja seit Jahrhunderten besteht, dass wir die umkehren?
Zunächst einmal, die Trendwende muss vor 2030 kommen. Die muss also schon bereits vor 2025 hat man diese Trendwende und den Peak in den Emissionen. 2030 brauchen wir bereits über 40% Emissionsreduktionen. Es gibt auch Positives zu berichten. Die Emissionen sind auf dem historischen Höchststand. Allerdings sieht man, dass aufgrund des Paris-Prozesses auch Klimapolitik, auch wenn sie nicht stringent genug ist, zum Mainstream geworden ist. Die Photovoltaikzelle hat 80% niedrigere Kosten als vor 10 Jahren. Wind ist extrem billig geworden. Autobatterien haben eine enorme Kostendegression erlebt. In vielen Teilen der Welt ist die erneuerbare Energie die günstigste Form der Energie. Schaffen wir es, Marktreformen durchzuführen, dass tatsächlich auch dieses neue System, das viel verteilter sein wird, auch tatsächlich implementiert werden kann? Also es ist keine technologische oder vielleicht wissenschaftliche Frage. Also der Ball liegt jetzt beim Entscheidungsträger. Der Report zeigt ganz genau, was man machen muss. Wenn das jetzt nicht umgesetzt wird, dann werden wir in 7 Jahren uns noch einmal hier treffen und dann werden wir darüber sprechen, wie wir das 2-Grad-Ziel nicht mehr erreichen können.
Herr Grübler, erstes Mal wurde im Bericht auch die Nachfrageseite analysiert, also was jede und jeder tun kann. Warum ist es denn wichtig, über dieses Potenzial zu diskutieren? Denn Herr Riay hatte gesagt, der Ball liegt bei den Entscheidungsträgern. Warum sollen wir dann trotzdem auch noch drüber reden, was jede und jeder Einzelne tun kann?
Na, dieses Kapitel ist deswegen so wichtig, weil die Nachfrageseite systematisch in der Wissenschaft und vor allem in der Politik marginalisiert wurde. Also es hat ein berühmtes Zitat vom vergangenen Präsidenten Bush gegeben, der also Energieeinsparen und Effizienz assoziiert hat, dass man in dem kalten Haus mit einem dicken Pullover sitzen muss. Und das hat eben die Nachfrageseite also sehr lange nachgehangen. Und der zweite Grund ist, dass man glaubt, wenn man irgendetwas verändert, dass das zu einer Katastrophe oder zu einer inakzeptablen Veränderung führt. Die Nachfrageseite selbst, das zeigt der Bericht auf, kann zwischen 40% und 70% der Treibhausgasemissionen mindern, ist also als generische Gesamtstrategie eigentlich die wichtigste. Und noch viel wichtiger ist, dass die Nachfrageseite einen wichtigen systemischen Einfluss hat. Je geringer die Nachfrage, desto schneller kann auf der Angebotsseite ein Strukturwandel vonstatten gehen. Wenn die Nachfrage steigt, können Sie sehr viele Windräder und Photovoltaikzellen bauen und Sie werden vielleicht nur die Steigerung der Nachfrage abdecken können, aber Sie können fossile Energieträger nicht substituieren. Wenn die Nachfrage fällt, alles, was Sie an Erneuerbaren bauen, wird direkt und rasch fossile Energieträger substituieren. Der letzte Grund, warum die Nachfrage sehr wichtig ist, ist, obwohl ein komplexes Thema, in der Regel die Veränderungsraten viel rascher sind als bei angebotsseitigen Technologien. Ein Auto in der Regel wird zwischen 10 und 15 Jahren verwendet, ein Kraftwerk 40 bis 50 Jahre, Infrastrukturen, also Eisenbahnlinien oder Brücken, überleben 100 oder noch mehr Jahre. Das heißt, die Nachfrageseite ist die einzige Möglichkeit, wie wir ganz rasch Emissionen reduzieren können. Durch Anwendung genau dieser Technologien, die Herr Professor Riay hier erwähnt hat, diese kleineren modularen Technologien, wo wir also sehr große Fortschritte, also Lerneffekte, wie das in der Wissenschaft bezeichnet, erreicht haben und dadurch zu dieser Verbilligung gekommen sind. Und auch Verhaltensänderungen. Zum Beispiel weniger Nahrungsmittel, Abfälle zu produzieren, Veränderungen im Mobilitätsverhalten, vor allem in Städten, in Richtung mehr zu Fuß zu gehen oder mehr mit dem Fahrrad zu fahren, können auch relativ rasch implementiert werden. Wir haben die empirischen Zahlen dafür. Und diese Veränderung, die oft präsentiert wird als etwas nicht erstrebenswertes, wenn sich etwas ändert in einer Gesellschaft, gibt es genau die Gegenposition, dass das extrem erstrebenswert ist, weil es unsere städtischen Lebensräume viel lebenswerter macht. Weniger Verkehr, weniger Verschmutzung, weniger Stau und mehr Volksgesundheit durch mehr Bewegung.
Aber kann es die Nachfrageseite allein richten? Also das ist auch die Kritik, die an diesem Ansatz öfter geübt wird, dass es natürlich die Verantwortung auf die Einzelne, auf den Einzelnen verschiebt. Und wenn Sie Verhaltensänderungen ansprechen, natürlich kann ich Rad fahren, aber wenn ich in einer Stadt lebe, wo die Infrastruktur so schlecht ist und ich sage jetzt mal, das sind österreichische Städte, wenn es um Radinfrastruktur geht, dann schreckt mich das ja wieder davon ab. Das heißt, die Verhaltensänderung wird durch die Strukturen ja dann wieder verhindert.
Naja, sie wird nicht verhindert. Verhaltensänderung ist immer möglich, aber sie wird erschwert. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und hier ist natürlich die Politik und der öffentliche Sektor in die Verantwortung zu nehmen. Endlich einmal, und Sie verzeihen mir, wenn ich das so direkt ausspreche, endlich einmal von dem Weiterverfolgen der bereits aussterbenden Dinosaurier Abstand zu nehmen. Es macht keinen Sinn, angesichts der Klimaherausforderung einen Lobautunnel zu bauen. Dieses Geld sollte für Fahrradwege und für öffentliche Verkehrsmittel im ländlichen Raum ausgegeben werden. Aber das ist vielleicht einfach zu kommunizieren in der Direktheit, aber durch die vielfältigen Interessensverknüpfungen, die halt die Politik beeinflussen, haben wir eine Situation, wo wir weiterhin das bekannte, anerkannte Falsche weitermachen und hoffen, dass dann der Klimawandel nicht dramatisch wird. Aber es hat schon Einstein so gesagt, die größte Absurdität ist, weiterhin das Falsche zu machen und zu hoffen, dass was Gutes rauskommt.
Das Schwierige ist ja, wenn man über die Klimakrise spricht, dass der Kampf gegen die Klimaerwärmung einhergeht mit einer Systemänderung. Und das ist eine so weitgehende und tiefgehende Änderung, dass man dann oft bei dem Kleinen bleibt, wenn man das Große nicht angreifen möchte. Reden wir doch mal kurz über diese ganz großen Hebel, die ja auch im Bericht herausgearbeitet werden. Also wir müssen jetzt anfangen, Herr Riahi, haben Sie gesagt, damit wir 2030 schon sozusagen die Kurve genommen haben. Was bedeutet das konkret? Also welche Maßnahmen, welche Schritte werden jetzt angebracht?
Zunächst braucht es mal einen fundamentalen Wandel auf der Bedarfsseite, das zum Beispiel Elektrifizierung ermöglicht. Wir wissen, dass der Stromsektor der erste Sektor sein wird, der komplett vom Kohlenstoff befreit wird, vielleicht sogar in Zukunft negative Emissionen erzeugen wird. Und damit man eben diesen Strom auch tatsächlich effizient nutzen kann, muss man versuchen, die Bedarfsseite zu verstromen. Das hilft dann auch mit der Effizienz, weil generell Endgeräte, die Strom verwenden, auch viel effizienter sind als Endgeräte, die fossile Energie verbrennen, also verstromen. Wir werden es nicht schaffen, alle Sektoren zu verstromen. Deswegen wird es auch notwendig sein, sich zu überlegen, wenn wir hinarbeiten auf eine Null-Emissionsgesellschaft, welche Sektoren noch geringe Emissionen haben und welches Portfolio von Maßnahmen wir setzen werden, zum Beispiel Aufforstungen oder Biokohle-Einsatz, wo wir durch Verstärken der globalen Senke auch negative Emissionen schaffen können. Und je erfolgreicher wir auf der einen Seite sind oder auf der anderen Seite sind, wird es entweder mehr Emissionen geben oder nicht. Also es hängt davon ab, wie wir diese Balance im Endeffekt schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir tatsächlich die Klimapolitik verstärken wollen und vor allem beschleunigen wollen, sind einige fundamentale Marktreformen notwendig. Das ist die Elektrizitätsreform, das ist auch die Reform der Datenflüsse, Digitalisierung. Nur wenn wir es schaffen, dass Endgeräte vernetzt sind und auch diese Daten zur Verfügung gestellt werden durch die Infrastruktur, aber auch vom Gesetzgeber her, wenn Daten ein Public Gut werden, also ein öffentliches Gut werden, das wir in der Gesellschaft nutzen können und dafür auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen da sind, werden wir auch tatsächlich diesen fundamentalen bedarfsseitigen Wandel herbeiführen können.
Weil ich dann bessere Daten hätte, um eben bei der Mobilität mir Autos zu teilen, um mir Dinge auszuleihen, nicht selber zu besitzen beispielsweise.
Genau, also es geht darum, wirklich die sogenannte Shared Economy einzuführen. Und Mobilität ist ein gutes Beispiel, aber das kann man mit jedem Konsumgut machen. Man könnte das sogar weiterdenken und sagen, von einem Internet der Güter sprechen, wenn man die Information hat und dadurch auch eine bessere Qualität des Services bekommt oder Dienstleistung bekommt im Endeffekt.
Sie haben jetzt schon Negativemissionen angesprochen und ich möchte noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben. Die wurden nämlich in den Szenarien des IPCCs auch mit einbezogen, weil sie notwendig sind für die Zielerreichung. Also wir haben bereits so viel Zeit verstreichen lassen, dass wir negative Emissionen brauchen, wollen wir die Ziele erreichen. Und unter Negativemissionen, da fallen Technologien, mit denen man Emissionen binden kann. Also Aufforstung haben Sie gerade genannt, auch der Humusaufbau, aber auch Methoden, wo man CO2 direkt aus der Luft filtert und es unterirdisch lagert beispielsweise. Wie sehr sollen wir uns auf diese Technologien verlassen? Wie ausgefeilt sind die? Sind die nur das Mittel für den kleinen Teil, den wir nicht schaffen zu dekarbonisieren? Oder können die wirklich ein Puzzlestück sein in der Bekämpfung der Klimakrise?
Ja, also zunächst ist der Bericht sehr klar darüber, dass wir diese Technologien brauchen werden. Also es steht nicht zur Debatte, ob sie notwendig sind, sondern wir werden sie brauchen. Aber wir werden sie vor allem brauchen, nicht weil wir so viel Zeit verloren haben, sondern weil wir diese Balance herstellen müssen und die wenigen Emissionen, die übrig bleiben, mit negativen Emissionen mehr oder weniger ausgleichen müssen. Nun gibt es ein weites Portfolio und alle diese Maßnahmen erzeugen Zielkonflikte. Manche sind mit hohen Risiken verbunden. Also wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass viele Modelle vorschlagen, dass man Bioenergie verwendet und das CO2, das man durch die Photosynthese in der Pflanze gespeichert hat, nach der Stromerzeugung oder Wärmeerzeugung aus dem Rauchgas wieder entnimmt und zurück in Lagerstätten pumpt, dann hat man eine negative Emissionstechnologie. Bei einem Kraftwerk ist das vielleicht okay. Wenn man das aufskaliert, schafft man Risiken für die Biodiversität, weil man dann Konflikte übers Land schafft. Man muss dann auch sich überlegen, wie schafft man das mit den Preisen der Nahrungsmittelherstellung, wenn man tatsächlich ein zusätzliches Produkt hat, das mehr oder weniger auf die Emissionen und auf Bioenergie fokussiert. Also im Endeffekt, glaube ich, wird es ein Portfolio sein. Verschiedene Länder haben sehr unterschiedliche Potenziale und es gibt in diesem Portfolio vor allem zwei Maßnahmen, Aufforstung und Biokohle, die weniger Zielkonflikte aufweisen als die mehr technokratischen Lösungen, wo man sich überlegt, okay, man baut in der Sahara viele, viele Kraftwerke, die extrem flächenintensiv sind, energieintensiv sind und dann diese Energie noch dazu verwendet, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Das wird als Option diskutiert. Ich glaube, es sollte beforscht werden. Ich persönlich bin eher skeptisch über die großflächige Anwendung von technologischen Maßnahmen, weil wir das Risiko hier haben, ein anderes Problem zu schaffen, indem wir jetzt das CO2 aus der Atmosphäre entnehmen.
Herr Gübler, wie sehen Sie das? Technokratische, technologische Lösungen für unser Problem, sind die denkbar?
Das sind keine Lösungen. Das sind Scheinlösungen, die nur weitere Probleme schaffen. Für die Zuhörer möchte ich eine Metapher verwenden. Sie haben 100 Kilo und Sie möchten auf 80 Kilo abspecken. Was machen Sie? Beginnen Sie die Diät jetzt oder wie die IPCC-Pfade mit negativen Emissionen? Nein, Sie machen gar nichts. Sie fressen weiter, bis Sie 120 Kilo haben, weil Sie dann hoffen, dass es ein Nahrungsmittel gibt, von dem je mehr Sie essen, je mehr Sie abnehmen. Das ist genau dieser Zusammenhang, der dieses Konstrukt der negativen Emissionen, die vor 15 Jahren unter anderem auch von hier anwesenden Personen entdeckt wurden und im IPCC-Bericht stark gepusht wurden. Diese Technologien, ich spreche jetzt hier nicht von Aufforstung, von natürlichen Quellen, also da bin ich mit dem Herrn Professor Reahe völlig einverstanden, das sind natürliche Senken, die man verstärken kann und die auch ökologische Vorteile bieten, also die Restauration von Ökosystemen. Aber diese hochtechnologischen, künstlichen Senken mit direkter Abscheidung und Deponie von Kohlenstoff sind extrem unsicher, wir wissen überhaupt nicht, ob das funktioniert, und zweitens werden sehr große umwelt- und gesellschaftliche Auswirkungen haben. Sie können sich vorstellen, wenn Sie die österreichischen Emissionen abscheiden und deponieren wollen, dann haben wir eine Größenordnung, die ungefähr so groß ist wie der gesamte Müll und der gesamte Gebäudeaushub und der gesamte Abraum, der in Österreich pro Jahr produziert wird, ungefähr 80 Millionen Tonnen. Das ist 50% vom gesamten industriellen Metabolismus, also von allen Materialien, die wir bewegen, und nur für Kohlenstoff. Und wo wollen wir den Kohlenstoff ablagern? Die einfachste Möglichkeit ist elementarer Kohlenstoff, CO2, in Wasserhorizonte, künstliches Mineralwasser produzieren, das versauert, also das ist auch eine besonders intelligente Lösung. Also die am meisten diskutierte Lösung ist, das in Form von reinem Kohlenstoff, Graphit, zu produzieren. Gut, können wir machen. Und was machen wir dann damit? Wir schaffen neue Gebirge aus reinem Kohlenstoff. Wo sollen wir das unterbringen? Das sind ja riesige Mengen. Allein um den Kohlenstoff zu deponieren, brauchen Sie pro Jahr mindestens 10.000 Fußballfelder. Nur um das zu deponieren. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, wenn man ein derartig großmaßstäbliches neues Abfallproblem schafft und wenn man das CO2 in irgendwelche anderen Lagerstätten direkt verpresst, weiß man nicht, ob es ewig dort bleibt, ob es nicht wieder an die Atmosphäre kommt. Und wenn man es irgendwie im Wasser zur Verbindung bringt, bewirkt es eine Versauerung der Gewässer und ist deswegen schädlich für das Leben im Wasser. Also das sind alles meines Erachtens reine Scheinlösungen, die propagiert werden, damit man möglichst weiter machen kann wie bisher. Und die Lösung dann in 20, 30 Jahren unseren Kindern aufbürdet. Die müssen dann diese Technologien anwenden.
Ist das eigentlich die Schwierigkeit auch, dass wir als Nicht-Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns auch diese Dimensionen nicht vorstellen können? Also ich kann wirklich mit einer Gigatonne CO2 nicht viel anfangen. Und ich fand es dann interessant, dass halt stand, dass jede 0,1 Grad Celsius Temperaturüberschreitung würde bedeuten, dass man wieder 220 Gigatonnen CO2, was 5,5 Jahre globale Emissionen bedeutet, reinholen muss. Also das sind dann, wenn man dann versucht, zumindest irgendwie diese große Zahl nachzuvollziehen, dann wird klar, dass das halt unglaubliche Flächen sind und damit unglaubliche Konflikte, die einhergehen. Also ist so diese Dimension ein bisschen ein Problem auch in der Kommunikation, dass nicht wirklich, dass es schwierig ist, den Leuten begreifbar zu machen, von welchen Flächen und von welchem Aufwand auch finanziell wir reden, sollten wir uns auf diese Technologie verlassen?
Ich möchte das vielleicht nicht so stehen lassen. Natürlich sind das enorme Skalen. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass wir heute ungefähr 3 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre nehmen durch den Wald, der gepflanzt wird und der vom Menschen gemanagt wird. Es sind, glaube ich, 90 Gigatonnen, die der ganz gesamte Wald tatsächlich aus der Atmosphäre nimmt. Natürlich entweicht auch CO2 aus dem Wald. Ich halte das größte Problem für die Permanenz. Wenn Sie heute einen Wald pflanzen, wenn Sie ihn 100 Jahre pflegen und dann durch eine politische Entscheidung wird entschieden, dass der Wald abgeholzt wird, dann war die gesamte Akkumulation 100 Jahre Kohlenstoff mehr oder weniger ist zunichte gemacht. Ja, und das ist das, was in Brasilien passiert mit dem Amazonas. Also ich gehe da total d'accord mit dem Professor Grübler. Wir schaffen hier Risiken, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall diese Technologien nicht benutzen, um Zeit zu kaufen. Man sollte aber diese Technologien beforschen, um zu verstehen, wie wir tatsächlich null Emissionen schaffen werden. Ohne null Emissionen können wir den Klimawandel nicht aufhalten. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Wie werden wir das CO2 auch aus der Atmosphäre rausnehmen können? Und die andere Herausforderung ist natürlich der bedarfsseitige Wandel, den wir herbeiführen müssen, der auch in den Köpfen passieren muss.
Der globale Süden wird besonders unter den Folgen der Klimaerwärmung leiden. Das haben auch die Arbeitsgruppe 1 und die Arbeitsgruppe 2 bereits herausgearbeitet. Gleichzeitig ist der globale Norden für den Großteil der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre verantwortlich. Und ein Ergebnis jetzt im Bericht der Arbeitsgruppe 3 ist, dass weltweit sind es nur 10% der Haushalte, die für mehr als ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Herr Grübler, was heißt denn das für den Klimaschutz? Was heißt das für Klimagerechtigkeit?
Erst ist zu sagen, dass die Ungleichheit vielleicht noch größer ist, als Sie angesprochen haben, also im Bericht, das kann man sehr schwer schätzen natürlich, aber im IPCC-Bericht spricht man davon, dass bis zu 45% der Emissionen, nicht ein Drittel, von den reichsten 10% ausgehen. Es gibt noch extremere Beispiele wie im Flugverkehr, wo 1% der Konsumenten weltweit für über 50% der Emissionen im Flugverkehr verantwortlich sind. Ich bin von meinen Kollegen sehr kritisiert worden, mit dem erhobenen Zeigefinger, wie ich in meinem Interview gesagt habe, ich schließe daraus, tax the dirty rich. Das heißt, es muss eine Kostenwahrheit geben. Und die Leute, die so wohlhabend sind, dass sie sich diese Luxusreisen und Kreuzfahrten und Interkontinentalflüge leisten können, die sollen dafür einen fairen Kohlenstoffpreis zahlen. Und dieses Geld soll man verwenden, zweckbinden, um die Armen, die vom Klimawandel betroffen werden, Kompensationen zu zahlen, beziehungsweise den Umstieg auf nachhaltigere und kohlenstofffreie Nutzungssysteme in der Mobilität, in dem Gebäudesektor, in der Kommunikation und in Endprodukten und Gütern zu ermöglichen.
Lieber Herr Grübler, lieber Herr Riahi, vielen Dank für das Gespräch. Falls Sie zu Hause sich für Klimawissenschaften interessieren, immer freitags gibt es den Ö1 Klima-Newsletter. Informationen dazu finden Sie online unter oe1.orf.at/nachhaltig leben. Am Mikrofon verabschiedet sich Juliane Nagiller, Technik Georg Janser.